BR24 Medien.
Mit Jonathan Schulenburg. Heute in BR24 Medien, wie Desinformation sich vor allem aus Russland in Ost- und Südosteuropa ausbreitet. In der vergangenen Woche machten tschechische Behörden Schlagzeilen, indem sie eine pro-russische Propagandaplattform enttarnten. Voice of Europe heißt sie. Die Internetseite sei Teil einer russischen Einflussoperation, so das tschechische Außenministerium. Das Ziel sei es, die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Freiheit der Ukraine infrage zu stellen. Dahinter stehe der Oligarch Viktor Medvedchuk, der in der Ukraine wegen Hochverrats angeklagt wurde, aber im Zuge eines Gefangenenaustauschs mittlerweile in Russland ist. Laut Informationen der tschechischen Zeitung Deník N sollen Gelder von Voice of Europe an Politiker aus Deutschland, Belgien, Frankreich, Polen, Ungarn und den Niederlanden geflossen sein. Unter den Politikern soll auch der AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl Peter Bistron sein. Der wies die Vorwürfe am Donnerstag zurück. Heute geht es aber nicht nur um den Fall von Voice of Europe. Wir wollen auf ein Gebiet schauen, das nicht so oft in den Schlagzeilen steht, aber immer mehr unter offenbar aus Russland stammender Desinformation leidet. Es geht um Südosteuropa, also die Balkanregion und auch EU-Mitglieder wie Bulgarien. Ich habe zwei Gäste in der Sendung. Zum einen Dr. Christopher Nehring. Er ist Gastdozent für Desinformation des Medienprogramms Südosteuropa der Konrad-Adenauer-Stiftung. Christopher Nehring forscht zu dem Thema Desinformation und hat dazu eine umfassende Studie im letzten Jahr veröffentlicht. Außerdem dabei ist Oliver Schosch. Er ist einer der ARD-Korrespondenten für Südosteuropa und mit ihm werde ich vor allem über Serbien sprechen. Aber erstmal zur aktuellen Entwicklung um Voice of Europe. Hallo, Herr Nehring.
Hallo, freut mich da zu sein.
Herr Nehring, was haben Sie gedacht, als Sie von der Recherche zu Voice of Europe gehört haben? Waren Sie überrascht oder ist es für Sie klar, dass russische Desinformation so agiert?
Grundsätzlich gibt es an diesem Voice of Europe Modell nichts Überraschendes. Es hat bestimmte Komponenten. Viele davon konnten wir auch in den letzten 10, 15 Jahren in Deutschland beobachten und auch im Rest von Europa, in den USA, global gesehen. Was jetzt so ein bisschen das überraschende neue Element war, wie eng offenbar Zahlungen an bestimmte Politiker in ganz Europa über dieses Netzwerk abgewickelt wurden. Also dass diese Komponente, so diese Informations- und Desinformationskomponente Hand in Hand ging, offenbar mit direkten Zahlungen und das nicht mal mehr besonders gut versteckt wurde, das ist so ein bisschen ein Element, das man nicht ganz so oft hat.
Welche Strategie und auch Taktik sehen Sie dahinter?
Die Taktik der Einflussnahme, wie soll man sagen, das ist immer ein Element dahinter. Also dieses Modell, wie wir bei Voice of Europe sehen, dass ein Oligarch, der sich über Staatsaufträge reich finanziert innerhalb von Russland und dann im Ausland solche Netzwerke, Medien, aber eben auch persönliche Netzwerke aufsetzt, um Informationen zu lancieren, Meinungen zu machen, zu agitieren, das ist so eine Strategie, aber es ist eben auch nur eine Säule. Also man hat gerade mit Blick nach Russland ganz offizielle, also staatliche Akteure, die versuchen Einfluss zu nehmen und Informationen zu verbreiten. Man hat so halbverdeckte Akteure, wie zum Beispiel RT, wo ein klarer Staatsbezug da ist, aber es so ein bisschen als eigene Medienmarke fungieren soll. Und eben nach diesem Modell wie bei Voice of Europe, dass es formell Privatpersonen sind, die das alles organisieren und finanzieren und dann eben sehr viele staatliche Querbezüge bestehen, gerade bei dem Personal oder den Zahlungen, die dann erfolgen. Also das ist so ein grober Überblick, wie das organisiert wird. Und das Ziel dahinter, na, das sind die klassischen, es geht einmal um Einflussnahme, es geht um Spaltung der Gesellschaft. Man hat jetzt bei Voice of Europe gesehen, dass es eben auch darum ging, in diesem Fall Finanzströme zu verdecken und an bestimmte Stellen zu leiten.
Die Frage dahingehend jetzt auch, die man sich ja stellt, wenn es jetzt in Tschechien aufgeflogen ist, können wir da mehr Operationen dieser Art auch in anderen Ländern, Ost- und Südosteuropa, erwarten oder dass jetzt vor der Europawahl, dass da auch noch mehr rauskommt? Haben Sie da die ähnlichen Befürchtungen wie die deutschen Politiker, sage ich jetzt mal?
Im Prinzip ist das alles nichts Neues. Man kennt auch bestimmte dieser Akteure schon seit Jahren. Das ist wirklich nicht so, dass da jetzt irgendwie so ein großer Knall erfolgt ist. Wer was anderes sagt, hat einfach nur jahrelang die Augen davor verschlossen. Also es gibt sehr viele Mediennetzwerke, die auch in Südosteuropa, die sich auch nach Westeuropa oder nach Afrika und andere Regionen richten, die formal von russischen Oligarchen organisiert und von ihren Firmen betrieben werden. Und wie gesagt, innerhalb von Russland wird eben Staatsgelder an diese Oligarchen geleitet und die organisieren bestimmte Webportale, Nachrichtensender. Es gibt dafür mehrere Beispiele, sowohl in Südosteuropa als auch in anderen Ländern. Meistens sitzen diese Portale halt physisch nicht in Europa, sondern entweder in einem Drittland und die Firma wird dann über verschiedene Briefkästen verschleiert, aber die Webportale arbeiten eben in den 10, 15 Zielsprachen Europas. Nicht jedes ist so groß, dass man sagen kann, dieses persönliche Netzwerk zu Politikern in ganz Europa und diese Zahlungen, die darüber gelaufen sein sollen, auch sowas bewerkstelligen zu können. Also das ist so ein bisschen das, dass Oligarchen Nachrichtenportale, auch TV-Sender unterhalten, um gezielt Desinformationen zu verbreiten. Das ist jetzt wirklich nichts Neues. Jewgeni Prigozhin, der verstorbene Magnat, war nur eines der bekanntesten Beispiele, aber es gibt noch viele weitere Webportale, TV-Sender, die eindeutig eben russischen Oligarchen zugeordnet werden können, die im Prinzip nichts anderes machen. Sie sitzen eben nur nicht unbedingt in der Mitte Europas.
Sie sind jetzt natürlich ein Experte für Südosteuropa, also Länder wie Serbien, Bulgarien, Albanien. Vielleicht nochmal grundsätzlicher, warum sollten uns da die Medien und die Desinformation, die da auch herrscht in Südosteuropa, überhaupt interessieren?
Sagen wir so, man ist in ganz Europa nicht voneinander getrennt. Also Südosteuropa ist nicht irgendwie der schmuddelige Hinterhof Europas, sondern der Vorhof dazu. Das heißt, dass im Moment einige Länder noch nicht Mitglied der Europäischen Union sind und so ein bisschen am Scheideweg dorthin. Die Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawiens, aber auch Moldau zum Beispiel. Und dieses Vakuum und diese Unentschiedenheit, wohin denn dort der Weg gehen soll, wird gezielt von ausländischen Akteuren benutzt, um zu destabilisieren. Man kann das immer sehr gut beobachten, sobald Russland an anderen Orten oder über andere politische Themen in Bedrängnis gerät, wird auf einmal wieder ein neuer Konflikt in Südosteuropa zwischen bestimmten Ethnien oder Staaten, wird wieder eskaliert. Man hat es dort in der Region, dass in sehr vielen Ländern die Ultranationalisten immer ausgesprochen pro-russisch sind. Das steht auch meistens so im Parteiprogramm und darüber eben einerseits für Russland eintreten, andererseits aus Russland gefördert werden. Sprich, Russland hat ein großes Interesse daran, dass Südosteuropa instabil ist, dass die Konflikte, die dort bestehen, nicht gelöst werden, sondern am Leben gehalten werden. Mit der Zielrichtung eben einer Schwächung der Europäischen Union und der NATO.
Gleich sprechen wir weiter über Desinformation in Südosteuropa. Zuerst möchte ich mit meinem Kollegen Oliver Schosch genauer auf Serbien blicken. Er ist Korrespondent in Wien und damit auch zuständig für das Berichtsgebiet Südosteuropa und er reist immer wieder nach Serbien. Und Serbien ist beispielhaft für viele Länder in der Region. Immer noch sehr mit Russland verbunden, aber sie blicken gleichzeitig auch Richtung Westen, sind EU-Mitglieder oder wie in Serbiens Fall Beitrittskandidaten und würden von EU-Geldern und Investitionen profitieren. Die Medien dort haben es schwer, dazu gleich mehr. Somit können sich Fake News und Desinformation weiter verbreiten. Hallo Oliver.
Hallo.
Serbien will ja in die EU, dazu gehört aber auch eine freie Presse, die über alles berichten kann. Wie würdest du die Medienlandschaft in Serbien beschreiben?
Ja, eigentlich immer noch ziemlich düster. Also man muss ja wissen, dass der aktuelle serbische Präsident Aleksandar Vučić im Kriegsregime unter Slobodan Milošević war, Ende der 90er Jahre, und da war er Informationsminister. Seine Kritiker sagen auch Propagandaminister. Und der politische Ziehvater von Vučić in seiner Partei damals war der verurteilte Kriegsverbrecher und Ultranationalist Vojislav Šešelj. Dann war Vučić einige Zeit raus aus der Regierung und hat dann vor 10 Jahren etwa angefangen mit einer von ihm neu gegründeten Partei, die sich dann pro-westlich gab, die Macht so an sich zu reißen und immer mehr, und hat auch gleich von Anfang an begonnen, Stück für Stück die Medienlandschaft umzubauen, also die Inhaber und Redakteure von Medien auszutauschen mit Gefolgsleuten, also das, was eigentlich alle autoritären Herrscher und Diktatoren weltweit tun. Und jetzt haben wir in Serbien eine Medienlandschaft, die Schätzungen zufolge wohl so um die 90% oder mehr Vučić treu ist und ihm eine sehr große Plattform bietet und ihn abfeiert und die Opposition kaum stattfinden lässt. Und das führt dann natürlich dazu, dass es zum Beispiel bei Wahlen keine faire Information für die Bürger gibt, sondern dass ein Großteil des Volkes dann zu Wahlen mit Pro-Vučić-Berichterstattung regelrecht berieselt wird.
Du hast es gerade schon gesagt, 90% der Medien sind eher so pro Vucic. Wer kontrolliert, aber es gibt eine staatliche Aufsichtsbehörde, wo kommen da die meisten Gelder her? Kann man da irgendwie sagen, dass da auch Gelder aus Russland reinfließen oder wie würdest du das beschreiben?
Also eigentlich läuft es wie in vielen Ländern. Die kritischen Medien, die es gab, denen wurden die Zuschüsse gekürzt. Also sie wurden vom Inseraten- und Werbemarkt abgeschnitten, sodass sie dann finanziell ins Straucheln geraten sind. Und dann wurden sie von Vucic-treuen Unternehmern, oft von guten Bekannten, übernommen. Also es gibt jetzt keinen einzigen großen Medienmogul, sondern eher so eine kleine Vucic-treue Gruppe. Und eben der Vorwurf ist auch, dass die Aufsichtsbehörden ja mit Vucic-treuen Leuten besetzt sind. Und ja, so ist das Ganze halt ziemlich konzentriert auf den Machterhalt von Vucic und auch auf der Ebene der einzelnen Journalisten und Reporter haben wir beobachtet, dass es da Einschüchterung gibt. Ich habe zum Beispiel in der serbischen Stadt Šabac, also ein bisschen südlich von Belgrad, die Zeitungsreporterin Isidora Kovacevic getroffen. Die hat da kritisch berichtet in ihrem Ort für die Lokalzeitung und die ganze Stadt war mal plakatiert mit so Schmähsteckbriefen über sie und jetzt traut sich kaum noch raus aus ihrer Wohnung, geht immer nur, wenn sie rausgeht, direkt vor der Haustür ins Auto und sagt immer allen, wo sie hinfährt, wann sie ankommt, denn sie hat eben große Angst, dass ihr was angetan wird. Es gibt nämlich überall so Hooligans und Schlägergruppen, die irgendwie mit der Regierung verbandelt sind. Also auch auf den unteren Ebenen gibt es so eine Kontrolle und Einschüchterung von kritischen Journalisten, dass denen halt das Leben schwer gemacht wird.
Du hast es jetzt gerade schon beschrieben, die kritischen Journalistinnen und Journalisten und Medien. Gibt es die denn dann überhaupt noch die letzten 5%, 6%? Oder wie sehr werden die auch eingeschüchtert?
Also es gibt schon kritische Medien, die sich auch ganz gut halten. Eines der wichtigsten Medien ist das aus dem Ausland finanzierte Medium-Fernsehsender N1. Der hat halt seine Blase, das sind so Oppositionsanhänger, vor allem in den größeren Städten, eher so eine gebildete Blase in Belgrad und ein paar anderen größeren Städten. Und die dürfen schalten und walten, denn Vucic weiß, ja, ein bisschen was, ein Ventil muss man ja der Opposition auch geben. Wenn die dann zum Beispiel Interviews wollen mit Präsident Vucic, dann gibt's keine. Also sie kommen dann halt trotzdem zu Pressekonferenzen und stellen dann kritische Fragen. Und da ist dann Vucic immer gut vorbereitet für einen Schlagabtausch. Er gibt dann ganz bissige Antworten und versucht halt immer die Reporter bloßzustellen. Also typisch ist dann, ein kritischer Journalist stellt eine Frage und dann kommt die Antwort, ah, ihr schon wieder von N1, ihr wollt mich mal wieder stürzen, ihr seid so lächerlich, eure Kandidaten, da läuft's wohl schlecht, ne? Und eure Mühe, die ihr jetzt hier versucht, so ist eh völlig umsonst. Also er zieht's dann immer so von der Sache Ebene weg und schaltet dann auf Angriff, auf Verunsicherung, auf Demütigung vor allen anderen Reportern. Das sind so die typischen Machtspielchen, die dann diese kritischen Journalisten abbekommen.
Gehen wir mal ins Konkrete rein. Wie berichten denn serbische Medien über die NATO, Russland, aber auch die EU?
Also es gibt in serbischen Medien schon eine Menge Putin-freundliche Propaganda, also am Anfang des Ukraine-Kriegs schon nach dem Motto, ja, die Ukraine hat Russland angegriffen und Russland wurde vom Westen in die Enge getrieben. Es gibt in Serbien auch russisch finanzierte Medien wie Sputnik Serbia oder RT, Russia Today, die da aktiv sind und nicht geblockt werden. In der Umfrage war es mal so, dass so 45% der Serben angegeben haben, dass sie Putin für den besten Spitzenpolitiker der Welt halten. Das Problem ist halt eben, man darf eine Sache nicht vergessen, in den Jugoslawienkriegen gingen ja die meisten Gräueltaten auf das Konto der Serben, darunter die jahrelange Bombardierung Sarajevos, das Massaker von Srebrenica in Bosnien. Und als dann die Serben am Ende auch im Kosovo Massaker anrichteten und die albanische Bevölkerung vertrieben, da hat dann die NATO eingegriffen und Serbien bombardiert. Und bei dieser Bombardierung Serbiens kam es auch zur Tötung von unschuldigen Zivilisten und Kindern, was damals immer so zynisch Collateral Damage, Kollateralschaden genannt wurde. Und da blicken halt viele Serben, also auf das ganze Kapitel nur auf diese eine Sache zurück, auf das eigene Leid. Also die NATO hat unser kleines hilfloses Land bombardiert und sie hat uns Menschen kollektiv bestraft für Miloševićs Kriege. Und diese Stimmung herrscht halt immer noch vor in Serbien und die nutzt halt eben Vucic mit seinen getreuen Medien gerne eben aus. Also NATO ist der Buhmann, ein rotes Tuch und da wird dann immer Stimmung dagegen gemacht, weil Vucic weiß, mit diesen Gefühlen kann er die Leute hinter sich scharen und hinter sich versammeln. Aber andererseits kooperiert ja Vucic als Staatsmann auch mit der NATO und mit dem Westen, weil da eben die Gelder für Serbien auch herkommen, vor allem für die Infrastruktur. Also Vucic spielt da auch mit seinen Medien so eine gewisse Weise ein Doppelspiel. Alles immer für seinen Vorteil und für seinen Machterhalt.
Du hast jetzt gerade schon genannt, Srebrenica als Beispiel von der Berichterstattung. Ein klares Kriegsverbrechen. Wie wird sowas in den serbischen Medien mittlerweile nach jetzt schon langen Jahren auch dargestellt?
Also Srebrenica war ja das schlimmste Massaker des Bosnienkriegs. Da wurden über 8000 Bosniaken, also muslimische Männer und Jungs, getötet, vor allem durch Exekutionen in Gruppen von serbischen Soldaten, Polizisten und Milizen. Und da habe ich am letzten Srebrenica-Gedenktag eine Sendung im serbischen Fernsehen gesehen, im Frühstücksfernsehen. Da wurde der verurteilte und mittlerweile aus der Haft entlassene Kriegsverbrecher Vojislav Šešelj als Experte ins Studio eingeladen. Šešelj war damals politischer Kopf der sogenannten Četnik-Bewegung. Darunter waren Freischärler, die Zivilisten gequält und getötet haben. Und eben Šešelj war in der damaligen radikalen Partei der politische Ziehvater vom heutigen Präsidenten Vučić. Und dieser Šešelj wird da ins serbische Frühstücksfernsehen eingeladen und gefragt, ah, Herr Šešelj, viele Länder hängen uns Serben ja einen Genozid an in Srebrenica. Sie haben das ganze Jahr erforscht und ein Buch darüber geschrieben. Erklären Sie doch mal vor allem den jungen Leuten, was da wirklich passiert ist. Ja, und dann beginnt Šešelj so das Massaker zu zerreden, als völlig normalen Teil der Kampfhandlung darzustellen und alle Seiten hätten ja und so und viele Tötungen seien ja ungeklärt. Und auch internationale Soldaten seien da involviert gewesen. So am Ende kommt dann beim Publikum so ein bisschen das Bild an. Nichts Genaues weiß man nicht. Auf jeden Fall ist es unfair, wenn uns Serben da ein Genozid angehängt wird.
Das hört sich alles ein bisschen nach Geschichtsglättung an, Medienkonzentration pro-russisch. Auch ein bisschen nach Ungarn 2.0 so ein bisschen. Was würdest du sagen? Was plant da Vučić?
Ja, also es wird oft miteinander verglichen, Serbien und Ungarn und dann eben auch die Türkei und dann so ein paar Stufen härter die ehemaligen Sowjetstaaten, wie zum Beispiel eben Russland, Belarus, Aserbaidschan. Es ist überall dasselbe Prinzip. Als autoritärer Herrscher oder als Diktator musst du die Medien unter Kontrolle bringen. Das brauchst du für deinen Machterhalt. Du brauchst die Kontrolle darüber, was die Menschen erfahren, was ihnen eingeredet wird. Du musst sozusagen kontrollieren, was die Menschen denken und glauben. Das ist alles eben ein wichtiges Instrument für den Machterhalt von autoritären Politikern.
Vielen Dank, Oliver Schosch, ARD-Korrespondent für Südosteuropa. Vielen Dank.
Alles klar, danke.
Herr Nering, das ist ja eine besorgniserregende Entwicklung in Serbien. Das ist gerade so ein Nährboden für Fake News und Desinformation. Kann man sagen, wo die Desinformation herkommt? Kann man das ausmachen, dass es wirklich aus Russland kommt?
Na, es gibt verschiedene Quellen von Desinformation. Darin unterscheidet sich Serbien auch gar nicht so groß von anderen Ländern. Also es gibt ausländische und quasi heimisch produzierte Desinformation. Es gibt eben russische Akteure, die eben in Serbien im Unterschied zu anderen Ländern ganz offen und offiziell arbeiten und auftreten. Also sprich zum Beispiel RT oder Sputnik haben offizielle Büros in Serbien, produzieren dort Inhalte, auch eben gezielt mit der Absicht, dass diese überschwappen in die Nachbarländer, wo eben aufgrund der Sprachähnlichkeit diese Inhalte direkt übernommen werden. Es gibt aber auch in ganz Südosteuropa eben auch noch alte bestehende Kooperationen, zum Beispiel mit TASS, also der russischen staatlichen Nachrichtenagentur. Diese Tradition der Kooperation reicht zurück bis in den Kalten Krieg und das bedeutet eben, dass lokale Nachrichten und Medienakteure einfach kostenlos Informationen dieser russischen Agenturen zur Verfügung gestellt bekommen. Was darüber funktioniert, das ist eben kostenloser Inhalt und der wird oft einfach übernommen. Daneben hat man natürlich gerade in Serbien ein großes Netzwerk an einer Mischung aus Boulevard- und Fake-News-Medien. Also eigentlich wirken sie wie klassische Boulevard-Medien, haben aber schon lange die Grenze überschritten, dass sie eben einfach komplette Falschnachrichten auf der Titelseite veröffentlichen. In Serbien zum Beispiel ein ganz bekannter Zeitungsaufmacher. Am 22. Februar 2022, also unmittelbar bevor die russische Invasion der Ukraine begann, mit dem Titel »Die Ukraine hat Russland angegriffen«. Das war auf der Titelseite eines der bekanntesten und auflagenstärksten serbischen Medien. Also konkret falsch. Dieses Medium erfüllt aber eben politische Zwecke auf dem heimischen Markt.
So, jetzt kommen wir mal zu Bulgarien. Meine Kollegin Silke Hane war vor kurzem dort und hat zu russischer Desinformation recherchiert. Sie hat die Journalistin Ralica Kovaceva von factcheck.bg getroffen und sie sagt Folgendes.
It's very difficult to say.
Das ist sehr schwer zu sagen, denn Russland erfindet Botschaften, die sich sehr leicht ans Land anpassen lassen. Also können viele Leute hier diese Propagandanachrichten für ihre eigenen Zwecke nutzen. Wir können den Worten folgen, wir können den Narrativen folgen, aber wir können nicht dem Geld folgen. Es kann also nicht mit Sicherheit gesagt werden, dass dies von Russland organisiert wird.
So it cannot be said for sure that this is organized by Russia.
Christopher Nehring ist zu Gast in BR24 Medien. Er forscht zu Desinformation in Südosteuropa. Herr Nehring, jetzt ist Bulgarien ein EU-Mitglied. Wird es gerade deswegen von dieser Desinformationskampagne auch getroffen, um auch Anti-EU-Stimmung zu machen in Zeiten von Wahlen?
Absolut, das ist ein Grund. Man sieht da aus russischer Sicht eben Bulgarien auch als ein schwaches Glied. Einmal aufgrund sehr lange anhaltendem russischen Einfluss im Land, sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik, als auch in der Medienlandschaft und im Militär und den Sicherheitsapparaten im Land. Die Taktik dahinter ist natürlich auch aus russischer Sicht jetzt eben, wenn man es schafft, ein EU-Mitglied zum offiziellen Ausscheren zu bewegen. Also man hat das in Ungarn, in der Slowakei, in Bulgarien immer wieder die Versuche. Wenn man eben einen aus der westlichen Allianz herauslöst, dann hofft man darauf, dass es so einen Domino-Effekt gibt und weitere einfach folgen werden. Wie die Professorin Kovacheva schon erwähnt hat, es gibt eben, sagen wir mal, bei der Zuordnung, wo Informationen herkommen, auch in Bulgarien, eben die klassischen Probleme. Es gibt viel verdeckte russische Einflussnahme. Es gibt aber auch ganz offizielle. Also in Bulgarien zum Beispiel, die ultranationalistische Partei hat gerade einen Moderator aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der eine pro-russische Sendung betreibt, auch eine sehr aggressive pro-russische Sendung, gerade zum Kandidaten für die Europawahl aufgestellt. Ob er wirklich Aussichten hat, eines dieser ein oder zwei Mandate, die die bulgarischen Nationalisten für gewöhnlich gewinnen im Europaparlament zu bekommen, ist eine ganz andere Frage. Aber es verdeutlicht so den Mechanismus, wie das funktioniert. Der Mann hat jahrelang behauptet, er sei unabhängig. Jetzt ist er offizieller politischer Kandidat einer Partei. Diese Partei ist ausgesprochen pro-russisch, also ganz offiziell. Sie reist weiterhin in den Kreml oder die Duma für Delegationsreisen. Sie spricht sich für einen Austritt Bulgariens aus der NATO, der EU aus, agitiert ganz stark gegen den Beitritt Bulgariens zur Eurozone momentan. Und das eben offiziell, was man nicht nachweisen kann, sind, wie Frau Kovacheva gesagt hat, Finanzströme direkt zwischen der Partei und Russland, weil das wäre illegal. Das ist bislang nicht nachzuweisen. Aber es zeigt eben sehr gut, da sind so offizielle Verbindungen, halboffizielle Verbindungen und Verbindungen, die im Bereich der Botschaften, also der Inhalte, die verbreitet werden, naheliegen, aber nicht irgendwie durch Beweise dingfest gemacht werden können.
Meine Kollegin Silke Hane hat auch Dimitar Vatsov getroffen. Er leitet die Stiftung für humanitäre und soziale Studien in Sofia. Sie scannen da täglich mehr als 8000 bulgarische Internetseiten und Blogs. Und im vergangenen Jahr verzeichnete sie eine Verdopplung von Artikeln mit Falschinformationen. Er beschreibt da auch die Multiplikatoren.
Wir haben etwa 30 bis 50 offen pro-russische Fürsprecher in Bulgarien. Das sind keine gewöhnlichen Trolle, sondern Politiker, Journalisten und so weiter. Sie haben es geschafft, die Rolle einer Alternative zum offiziellen Mainstream-Diskurs einzunehmen.
Also die finanziellen Ströme kann man natürlich nicht ganz so einfach ergründen, aber die Pro-Russland-Einstellung ist ja auch tief verwurzelt, auch in Bulgarien. Ist das auch ein Grund, warum man dort den russischen Erzählungen auch folgt?
Ja, bei einem Teil. Man muss auch immer sagen, diese pro-russischen Sympathien, die sind nicht durchweg bei Bevölkerung oder Politik da, aber eben bei einem größeren Teil als in anderen Ländern. Noch dazu kommt eben, dass so dieser Einfluss Moskaus in Bulgarien, einfach auch nach dem Untergang des Kommunismus, das ist nie wirklich verschwunden. Durch sehr komplizierte Prozesse, wie das kommunistische Machtmonopol sich transformiert hat über die letzten 30 Jahre, über Netzwerke aus der alten Stadtsicherheit, aus der Partei, über direkte Investitionen Russlands im Land oder sehr strategische Ausrichtungen im Energiesektor, in anderen Branchen, eben diesen Einfluss hochzuhalten. Aber die Kollegen haben es ja eben auch nochmal gesagt, wie das so jetzt im Bereich Desinformation funktioniert. Sie haben Nachrichten oder Informationen, die auf einfach Webseiten, Blogs oder wo auch immer aufpoppen. Dann haben sie Parteien, Journalisten oder andere Fürsprecher und das, wie der Kollege eben gesagt hat, 50, 100, das ist eigentlich eine relativ niedrige Zahl, aber wenn sie reichweitenstark sind, multiplizieren sie eben das, was so in den digitalen Untiefen von Social Media und bestimmter Blogs rumwabert und dann wird das multipliziert und auf einmal ist es eben im nationalen Radio oder ins Parlament getragen und erreicht dadurch eben wieder so eine größere Präsenz. Man muss auch sagen, so über die letzten Jahre, so in der Quantität hat sich das nochmal gesteigert, würde ich vor allem auf den Ukraine-Krieg zurückführen, dass es einfach auch für die angreifende Seite viel wichtiger geworden ist, dort sowas zu verbreiten. Man kann aber auch sehen, dass so der de facto Einfluss oder die Sympathien für Russland eher zurückgegangen sind nach dem Angriff. Also Putin und Russland hatten relativ hohe Sympathiewerte vor dem Angriff. Das ist zurückgegangen in generellen Umfragen. Die Parteien, die das vertreten, haben keinen großen Zulauf bekommen. Sie bleiben relativ stabil. Was sie eher schaffen, und da spielt Desinformation eine ganz große Rolle in Bulgarien, aber auch eben auch in anderen Ländern, sie schaffen es, die Politik und die Gesellschaft ein bisschen zu blockieren durch diese negativen Folgewirkungen von Desinformation, also dass sie abschreckend wirkt, die Wahlbeteiligung sinken, was natürlich den Wahlanteil einer nationalistischen Partei, die ihre stabile Wählerschaft hat, steigert. Und so beobachten wir das über letzten Jahr, dass quasi diese prorussischen Akteure nicht bestimmen, wo es lang geht, aber sie haben eine Blockademacht erreicht. Unter anderem deshalb, weil eben erfolgreich davon abgehalten wird, zur Wahl zu gehen oder eben die prowestlichen Kräfte zu fördern oder auch dafür auf die Straße zu gehen. Deshalb wirkt das teilweise eben auch präsenter, als die wahre Macht dieser prorussischen Akteure ist.
Jetzt hat diese Woche Frankreichs Außenminister vorgeschlagen, EU-Sanktionen zu erheben gegen russische Firmen, die in Desinformation involviert sind. Ist das eine Lösung oder wo sehen Sie einen Lösungsansatz, um gegen diese Desinformation vorzugehen?
Das ist absolut ein Ansatz. Das ist jetzt auch nichts Neues, muss man mal sagen. Die EU und die USA haben auch schon bestimmte Einzelpersonen und bestimmte Firmen in Russland sanktioniert, weil sie in diese Netzwerke verstrickt sind oder eben maßgebliche Akteure darin sind. Desinformation im Ganzen zu bekämpfen, benötigt einen ganzheitlichen Ansatz, der die ganze Gesellschaft und Politik mit einbezieht. Das heißt, von Bildungs- und Resilienzmaßnahmen bis hin zu Strafverfolgung, Gesetzen. Man braucht alles davon. Man muss auch eben sowas wie den Digital Services Act der EU, der eben sich eigentlich ganz klar gegen Desinformation auf Social Media richtet, auch wirklich umsetzen und die Umsetzung fordern. Desinformation, um das zu den Sanktionen zurückzuführen, ist auch ein großer Wirtschaftsbereich. Sprich, es wird sehr viel Geld mit Desinformation verdient über Klickzahlen und Werbung, die dort geschalten wird. Bei verschiedenen Monitorings kam unter anderem gerade in Serbien und Bulgarien auch raus, dass große westliche Firmen in Serbien und Bulgarien, auch speziell große deutsche Firmen, auf bekannten Desinformationsportalen Werbung schalten. So finanzieren sie sich wieder und dieser Kreislauf beginnt und mit Desinformation lässt sich dann eben auch Geld verdienen. Genauso wie wenn einzelne Journalisten, Blogger, YouTuber, Influencer, was auch immer, eben ihre Verschwörungschannels haben und die stark geklickt werden, ist das ein finanzielles Konzept, verursacht großen Schaden, bringt eben auch viel Geld für einzelne Akteure. Und gerade eben so diese Finanzströme hier und dieses Wirtschaftsmodell, das dahinter steht, das zu unterbinden, wird einen großen Einfluss haben, zumindest auf die Quantität. Und wenn man in dieses Wirtschaftsmodell der Desinformation signifikant eingreifen kann, dann kann man es auch verringern.
Vielen Dank, Christopher Nehring. Er ist Gastdozent für Desinformation des Medienprogramms Südosteuropa der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Ja, danke.
Also fassen wir mal zusammen. Christopher Nehring ist der Meinung, dass der Fall um Voice of Europe nichts wirklich Neues ist. Die Dimension mit der vermeintlichen Zahlung an Politiker dagegen schon. Serbien und Bulgarien stehen in dieser Sendung nur beispielhaft für viele Länder in Ost- oder Südosteuropa, die russischer Desinformation ausgesetzt sind. Er sagt, Russland habe ein großes Interesse, dass Südosteuropa instabil bleibe und es ungelöste Probleme gebe, um die EU und die NATO zu schwächen. Der Einfluss Moskaus, so Nehring, sei in vielen dieser Staaten ja nie richtig verschwunden. Sanktionen hält er für richtig und wichtig, man müsse sich aber genau die Finanzströme der Desinformation anschauen und dann auch unterbinden. Dann könne man die Desinformation auch verringern. Ja, und damit ist BR24 Medien für diese Woche vorbei. Uns gibt es auch in der ARD Audiothek oder einfach in Ihrer Podcast-App nach BR24 Medien suchen. Wenn Sie mögen, bis zum nächsten Mal, sagt Jonathan Schulenburg.